Hab ich Krebs? Eine Versicherung verspricht Antworten.
Und ich? Ich nutze KrebsScan. Mit einem innovativen Bluttest, der frühzeitig auf viele Krebsarten hinweist. Und ich bin bestens versorgt, falls doch was sein sollte.
Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Doch genau darum geht's. Mit diesem Clip wirbt die Versicherung Hanse Merkur für einen Bluttest zur Krebsfrüherkennung. Ist das seriös? Unserem heutigen Gast Nikolaus Nützel, BR-Fachjournalist für alles rund um Medizin, sind in 2 Jahren Recherche einige Ungereimtheiten aufgefallen, die bis nach Las Vegas führen. Und er hat einen Mann gefunden, der nach einem dieser Scans aus dem Panikmodus nicht mehr rauskommt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz, heute ist Montag, der 18. März. Nikolaus, hallo.
Hallo.
Meine Mutter.
Mein Bruder.
Meine Schwester.
Meine große Liebe.
Nikolaus, was genau hören wir da? Was ist das?
Da hören wir eine Tonspur aus einem Fernsehwerbespot. Was wir nicht hören, sieht man in dem Spot, nämlich dass nach diesem Schwester, große Liebe, verschiedene Krebsarten in diesem Werbespot von der Versicherung Hanse Merkur eingeblendet waren, wo man sich sofort denkt, aha, also die große Liebe, die Schwester ist an diesem Krebs, an jenem Krebs gestorben. Das sind Schauspieler, die in diesem Werbespot der Hanse Merkur so tun, als ob sie sehr nahestehende Menschen durch Krebs verloren hätten, um für ein Versicherungsprodukt namens KrebsScan Werbung zu machen.
Und wo lief der Werbespot?
Der lief letztes Jahr relativ groß im Fernsehen, unter anderem auch im Ersten in ARD-Fernsehsendern, ist jetzt im Internet noch abrufbar, also breit gestreut.
Und was genau bietet diese Versicherung an?
Die bietet an, dass du einmal im Jahr dir Blut abnehmen lassen kannst. Da wird dann gesucht nach einem speziellen Marker, der Hinweise auf mehrere Dutzend verschiedene Krebsarten geben soll. Und dann, wenn da was positiv gefunden wird, heißt, dann zahlt die Versicherung anschließende Untersuchungen, dass man durchleuchtet wird mit Positronen-Emissionstomographie.
Wow. Das klingt auf jeden Fall innovativ.
Ja, das gilt ja so als Faustformel, wenn man einen Krebs früher erwischt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn heilen kann, einfach größer. Und das ist so die Hoffnung, die dahinter steht, dass man Krebserkrankungen früher erkennt und sie auf die Weise einfach besser heilen kann.
Toll. Und Werbekampagne groß, teure Werbeplätze und mit Werbepartnern oder wie läuft sowas ab?
Es gab einen Werbepartner, den Kaffeeröster Tschibo.
Ja, wirklich?
Das war auch in den Tschibo-Filialen, aber auch gerade online. Tschibo hat gesagt, dass sie generell für Genuss und gutes Leben stehen, so in der Art und Weise, und dass das deswegen auch zu Tschibo passt.
Okay, also eine wirklich fette Kampagne. Was kostet sowas im Monat, so ein monatliches oder jährliches Screening dann?
Einmal im Jahr wird das Blut abgenommen. Aha. Die Police wird monatlich abgerechnet, 27,50 Euro, wenn man ab 18 ist, also volljährig. Das sind dann 330 Euro im Jahr. Wenn man älter als 70 ist, gibt es einen Beitragssprung auf über 45 Euro im Monat, wo man dann also so um die 540 Euro im Jahr zahlt.
Also auch nicht ganz billig. Aber du hast gesagt, die Hanse Merkur bietet diese Versicherung an. Wie kam es dazu?
Also vorher bereits war dieser Bluttest, der da mit in dem Versicherungspaket drin ist, einzeln zu erwerben von der Herstellerfirma Cyagnum. Mhm. Dann gab es aber Kritik auch aus der Medizinerszene, dass gesagt worden ist, naja, was macht ihr da? Ihr verkauft einen Test, da verdient ihr Geld damit. Mhm. Dann haben die Leute Sorgen und dann werden sie untersucht, und zwar auf Kosten ihrer jeweiligen Krankenkasse zum Beispiel, der gesetzlichen Krankenkasse. So geht's nicht, hat mir zum Beispiel ein Professor aus Mannheim gesagt, Professor Neumeier. Den Gewinn privatisieren, die Kosten sozialisieren. Aber die Versicherung wollte, hat sie mir zu verstehen gegeben, sicher sein, dass das Ganze gut abgesichert ist, wissenschaftlich. Und da hat dann wiederum der Hersteller des Tests gesagt, wir haben eine Studie in Auftrag gegeben, und zwar beim Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Und die wiederum brauchten für diese Studie Teilnehmer. Die haben um die 5000 Menschen gesucht. Und einen davon habe ich auch kennengelernt, habe mit dem Kontakt aufgenommen, weil er sich an mich gewandt hatte. Das ist Jörg Rinne. Jörg Rinne hat mich nach einer ersten Berichterstattung, die ich hatte, angeschrieben, weil er gesagt hat, ich habe da ganz merkwürdige Erfahrungen gemacht.
Merkwürdige Erfahrungen mit diesem Krebstest?
Ja, mit dem Test, weil da wurden Leute gesucht für die Studie, die das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gemacht hat. Und er ist da aufmerksam geworden aus zwei Gründen. Einerseits ist er beruflich befasst, er ist 57 Jahre alt, ist Heilpraktiker, also so Naturheilkunde, aber nicht so sehr esoterisch, um das jetzt mal neutral zu sagen, sondern er interessiert sich sehr viel fürs Blut. Ja? Und was findet man übers Blut, über die Gesundheit eines Menschen heraus? Und da war er total interessiert, als er gehört hat, hoppla, Bluttest auf Krebs. Und er hat noch eine biografische Vorbelastung, muss man sagen.
Mein Vater, der ist mit 59 an Prostatakrebs erkrankt und mit 67 dann halt an den Metastasen und an den ganzen Folgen gestorben. Meine Tante, die ist jetzt mit 67 an Lungenkrebs gestorben. Meine Großmutter hat einen Hirntumor.
Und wenn man in der Familie, also in der engen Familie, so viel Krebs hat, hat er wahrscheinlich auch selber Sorgen und ein genaues Auge drauf, was bei ihm so los ist.
Genau.
Hat er dann an dieser Studie teilgenommen?
Das war so seine Idee.
Da hätte man dann wirklich ein Ergebnis an der Hand. Ja? Und das hat mich natürlich gereizt. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, jetzt traue ich mich mal. Ja? Und so gesehen, ja, da war ich halt mal mutig. Ne?
Er ist eingeladen worden in eine Praxis. Letztlich ist das für den Patienten eine ganz simple Sache. Du kriegst Blut abgenommen, wie sonst auch. Das wird dann eingeschickt. Und die Firma, die diesen Bluttest entwickelt hat, die sagt, wenn in deinem Körper irgendwo Krebszellen sind, dann werden die ja normalerweise auch von deinen Abwehrkräften entdeckt. Mhm. Und dann werden die sozusagen aufgefressen, wenn man so will. Und dann gibt es da aber Verarbeitungsprozesse. Und da gibt es dann wieder Abfälle, wenn man so möchte, die im Blut nachweisbar sind. Da braucht man dann aber sehr spezifische Methoden, um diese Spuren einer entdeckten Krebszelle im Blut nachweisen zu können. Der Haken an der Sache ist allerdings, dass sie sagen, aha, wir haben irgendwo offenbar in deinem Körper Krebszellen. Wir können dir aber nicht sagen, wo. Wir können dir nicht sagen, ob es jetzt ein Prostatakrebs ist, ein Hirntumor, ein Lungentumor. Aber wir haben einen Hinweis darauf, dass da Krebszellen in deinem Körper sind.
Und was ist da dann beim Bluttest von Jörg Rinne rausgekommen? Was war sein Befund?
Einige Zeit später ist er zur Besprechung dieses Befundes eingeladen worden. Und da hat man ihm gesagt, er habe mit 94,5%iger Wahrscheinlichkeit irgendwo in seinem Körper Krebs. So hat es mir Herr Rinne erzählt.
Ja? Und damit verlässt man dann die Praxis.
Das ist ja furchtbar. Also war ja mit seiner Sorge offenbar berechtigt, ja, dass er sich da hat testen lassen.
So hat er es mir erzählt und er hat mir dann eben auch gesagt, dass ihn das ziemlich schockiert hat.
Na klar.
Man ist ja dann letztendlich gesehen im Panikmodus. Man wacht auf mit dieser Diagnose, man geht ins Bett mit dieser Diagnose, also mit dem Verdacht, wenn man so will. Ja, aber das wird als Diagnose präsentiert, 94,5%. Ich kann mich noch daran erinnern, man wacht nachts auf, ist schweißgebadet. Also solche psychischen Prozesse laufen da ja in einem ab. Deswegen haben wir das Testament gemacht, dass meine Frau überhaupt in der Lage ist, die Wohnung bezahlen zu können. Und so weiter und so weiter. Ja? Also man kann sich mal vorstellen, was in solchen 3 Monaten in einem abläuft.
Für den Fall, dass eine Heilung dieses ja dann doch hoffentlich früher entdeckten Krebses einfach nicht gelingt. Das ist auch sein Beruf als jemand, der sich mit Naturheilkunde beschäftigt. Und deswegen ist er da gedanklich, glaube ich, vielleicht noch tiefer eingestiegen, als andere Leute es tun würden. Einige Wochen später, wie er fand, eigentlich viel zu lang, hat man ihn dann eben zu dieser Abklärung mit der Bildgebung, mit der Durchleuchtung, PET-CT eingeladen.
PET-CT, erklär das bitte nochmal. Man nimmt so ein Kontrastmittel, gell, und kommt dann in die Röhre sozusagen und dann wird geguckt, hier leuchtet's, ganz einfach gesagt,
genau.
Da ist der Krebs.
Also Krebszellen verstoffwechseln, wie es immer so schön heißt, Zucker schneller und stärker. Deswegen kann man hergehen und sagen, man markiert Zucker, radioaktiv, schwach radioaktiv. Und da, wo dieser Zucker dann besonders stark verarbeitet wird, da leuchtet es dann heller. Danach sucht eben dieses PET-CT, wo leuchtet diese schwache Radioaktivität. Und auf die Art und Weise weiß man, aha, an der Stelle, da ist irgendwas im Schwange. Und da ist dann plötzlich, da hat nichts geleuchtet.
Sie hat mir dann also auch gesagt, ja, also das ist halt eben dann falsch positiv bei Ihnen, dieser Test.
Sie haben ganz offensichtlich keinen Krebs. Das war ein sogenannter falsch positiver Befund.
Das heißt?
Das heißt, es kommt einfach immer wieder vor, dass ein Test sagt, aha, ich habe da was gefunden, eine Infektion bei Corona oder einen Krebs bei diesem Test, aber das Molekül sozusagen, das da zum Einsatz kommt, hat sich einfach getäuscht. Das ist so. Ja, also da gibt es keine hundertprozentige Sicherheit.
Oh Mann.
Ja, und der Herr Rinne hat mir gesagt, dass er sich das wirklich sehr zu Herzen genommen hat, dass er auch bis heute eigentlich so diese Sorge, dass irgendwo in ihm vielleicht doch Krebs ist, nicht losgeworden ist.
Du machst nicht einfach weiter danach.
Nein, das ist eine Auskunft, die du nicht einfach so ausradieren kannst, wenn man dir einmal gesagt hat, du hast mit großer Wahrscheinlichkeit Krebs.
Wer steckt denn eigentlich hinter diesem Test?
Das ist eine Firma mit Sitz in Darmstadt, die Cyagnum AG, hat die Rechtsform einer Aktiengesellschaft, ist aber nicht an der Börse notiert, hat so etwa 1,5 Jahrzehnte Geschichte hinter sich. Dahinter stehen Leute, Biologe auch, mit dem ich auch mehrere Stunden gesprochen habe, der das mitgegründet hat, der einfach sehr überzeugt war und ist von dieser Idee mit diesem Pantum-Test, ja, dass man Krebs im Blut finden kann.
Und wer führt dann diese Untersuchungen eigentlich durch?
Es sind verschiedene Arztpraxen, die haben da ein Ärztenetzwerk, nennen sie es, die das Blut abnehmen. Und sie haben weitere Einrichtungen, die eben dann diese großen Maschinen rumstehen haben, die PET-CTs, teilweise an Krankenhäusern, teilweise auch in privaten Praxen, wo man dann bei einem positiven Befund hinterher hingeschickt wird.
Und konntest du da auch mit Leuten sprechen, die solche PET-CTs anbieten oder auch diese Tests anbieten?
Ja, ich hatte schon vor einiger Zeit in einem völlig anderen Zusammenhang mit dem Leiter der Nuklearmedizin an der Universitätsklinik Augsburg Kontakt, Professor Konstantin Lapa, und habe den einfach mal so ins Blaue gefragt, als ich da recherchiert habe, hatten Sie davon schon mal was gehört? Sagt er, ja. Und dann sage ich, ja, wie? Und dann sagt er, ja, die haben mich gefragt, ob ich da mitmachen möchte.
Da werden natürlich Partner gesucht und ob wir da Interesse hätten, quasi teilzunehmen.
Und dann habe ich gefragt, und was war Ihre Antwort? Und er sagt, da habe ich nicht mitgemacht.
Warum nicht?
Professor Lapa hat mir dann eine Erklärung gegeben.
Das spielt mit der Krebsangst der Menschen.
Es ist ja eine Studie eben gewesen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, wo auch dann eine Veröffentlichung war. Und die hat er sich angeschaut, diese Veröffentlichung. Und da hat er draufgeschaut und hat mir gesagt, das kam ihm alles total dubios vor.
Es wird ja versprochen, dass Tumoren gefunden wurden, also Patienten, die einen positiven Bluttest hatten, dass da auch Tumoren gefunden wurden. Es gibt aber gar keine Sicherung. Also nur zu sagen, ich habe eine PET-Bildgebung gemacht und ich kann mich 100% darauf verlassen, das ist einfach falsch.
Und ist er jetzt so ein besonders kritischer Typ oder gibt es da auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, irgendwie klingen da Alarmglocken?
Er ist einfach ein sehr gewissenhafter Mediziner. Mhm. Er ist keineswegs alleine da. Also ich hatte vorher im vergangenen Sommer schon Kontakt zu einer Professorin, Frau Hübner von der Uni Jena. Die leitet in der Deutschen Krebsgesellschaft eine kleine Arbeitsgemeinschaft. Die nennt sich Arbeitsgemeinschaft Prävention und integrative Onkologie. Und Frau Hübner hat mir im vergangenen Sommer schon gesagt, das ist
Charlatanerie.
Das war ihr Wort.
Es ist Charlatanerie aus meiner Sicht, ohne einen Nachweis einer Wirksamkeit, also eines positiven Endergebnisses, so etwas zu vermarkten.
Und Frau Hübner ist aber auch mit Herrn Laber jetzt nicht die einzigen zwei sozusagen. Ich hatte mit Leuten von der Uni Mannheim Kontakt, hier von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und im vergangenen Sommer, nachdem es eben schon eine erste Berichterstattung in verschiedenen ARD-Wellen gegeben hat, haben 12 Fachgesellschaften aus verschiedenen Medizinbereichen mit Ausrichtung auf Krebs eine gemeinsame Erklärung abgegeben. Und in dieser gemeinsamen Erklärung wird ganz eindeutig auf diesen einen Bluttest Bezug genommen, auch wenn der Name nicht genannt wird.
Zum jetzigen Zeitpunkt warnen Expertinnen und Experten für Krebserkrankungen nachdrücklich vor Angeboten, die vor allem auf einem Geschäft mit der Angst beruhen.
Wow. Also allerspätestens dann wird man sehr hellhörig. Sag mal, es gibt aber diese Studie, also ich meine, die wurde immerhin vom UKE durchgeführt, das ist ja jetzt auch nicht irgendwer. UKE, das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Hast du dir diese Studie angeschaut? Also hat dich der Aufbau da überzeugt? Oder?
Naja, ich bin sehr vorsichtig als Journalist, mir selber zu irgendwelchen Fachthemen eine Meinung zu bilden, sondern ich frage immer Fachleute, was sagt ihr dazu? Aber alles das, was diese Fachleute an der Studie kritisiert haben, habe ich nachvollziehen können. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe mir das Journal, in dem das veröffentlicht worden ist, also eine wissenschaftliche Zeitschrift, mal ein bisschen genauer angeschaut, habe dann gefunden, aha, Adresse in Las Vegas, Nevada, also das Las Vegas, Rainbow Boulevard. Und dann findest du unter der gleichen Adresse eine Firma, die gegen $120 im Monat anbietet, Fake-Adressen, Briefkastenadressen, virtuelle Adressen für Büros anzubieten.
Also das Journal, in dem diese Studie veröffentlicht wurde, hat den Sitz an dieser Adresse, ja?
In Las Vegas, genau. Warum hat mich das gewundert? Weil mit einer Neuerung, die wirklich ja für die ganze Menschheit interessant wäre. Ja, als wenn du wirklich einen Bluttest auf Krebs hättest, dann wäre das nichts für Deutschland oder irgendwie so eine mittelgroße Versicherung. Das wäre für die ganze Menschheit interessant.
Klar.
Warum also ist das dann bei einem Journal, Online-Journal, das gegen Bezahlung veröffentlicht, aus Las Vegas untergebracht worden? Habe ich bei der Uni Hamburg gefragt. Eine von vielen Fragen, die ich Ihnen gestellt habe.
Und was war die Antwort?
Ich krieg seit dem vergangenen Sommer keine Antworten vom UKE und der Uni Hamburg.
Wirklich?
Weil sie sagen, ich möchte da bitte Verständnis dafür haben, weil sie haben ein internes Prüfverfahren gestartet, ein sogenanntes Ombudsverfahren. Und während das läuft, könnten sie nichts sagen. Ich habe auch den Leiter der Studie nochmal direkt angeschrieben. Auch der hat mir gesagt, er kann nichts sagen, solange dieses Prüfverfahren läuft.
Also jetzt haben wir diese Zeitschrift, wo du sagst, naja, ist jetzt nicht top of the top, um das mal so zu formulieren. Aber der Studienaufbau, was wurde da eigentlich getestet? Also war das so, dass es andere Ärztinnen und Ärzte und Fachgesellschaften überzeugt hat?
Nein, überhaupt nicht. Also Frau Professor Hübner, die eben in der Deutschen Krebsgesellschaft diese Arbeitsgemeinschaft Prävention und integrative Onkologie leitet, hat gesagt, das ist so dünn, das würde sie einem Doktoranden wieder sofort zurückgeben. Und auch andere Leute, mit denen ich gesprochen habe, Professor Grill, die ist Epidemiologin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Professor Neumeier, Uni Mannheim, haben gesagt, das ist irgendwie ganz krude.
Warum?
Also ein Hauptkritikpunkt ist, dass in der Studie es heißt, von diesen 5000 Menschen, die teilgenommen haben, hätten so um die 120 einen Tumor gehabt. Aber das ist eben nur in Anführungszeichen mit einer Durchleuchtung festgestellt worden. Aber in der Krebsmedizin wird immer gesagt, du musst in das Gewebe, in das Verdächtige reinpieksen und Zellen rausholen und nachschauen, sind das wirklich Krebszellen? Das ist nicht passiert, das haben die nicht gemacht. Und das Zweite ist, sie haben nicht nachverfolgt, was ist denn aus den Menschen geworden, die daran teilgenommen haben? Und sind dann diejenigen tatsächlich geheilt worden, bei denen Krebs festgestellt wurde? Sind mehr Menschen dann durch dieses hoffentlich frühere Erkennen eines Tumors wirklich geheilt worden und hat dieser Test dann was gebracht für die Menschen im Sinne, dass es wirklich nachweisbar Leben rettet? Da sagen zwar die Studienautoren, das sei gar nicht Gegenstand gewesen. Sie wollten einfach nur schauen, ob der Test wirklich gut wirkt. Aber da sagen dann wiederum die Kritiker, das ist ja schön, aber in der ganzen Vermarktung schaut so aus, dass aufgrund dieser Studie der Beleg erbracht sei, dass der Test Leben rettet. Also da reden die teilweise auch ein bisschen aneinander vorbei, die Verteidiger der Studie und die Kritiker der Studie.
Nikolaus, lass einmal kurz so ein kleines Zwischenfazit ziehen. Wir haben jetzt irgendwie eine Firma, die bieten einen innovativen Test an, mit dem man per Blut sozusagen Krebs feststellen kann. Und es gibt dazu eine Studie, die aber angezweifelt wird, die jetzt nicht in großen Peer-Reviewed-Magazinen erscheint und wo es offenbar, zumindest in dieser Testphase, auch zu falschen Ergebnissen gekommen ist, wenn man diesen Test durchgeführt hat, zu falschen positiven. Was sagt denn diese Firma Cyagnum dazu?
Die ist sehr zurückhaltend. Also die haben mit mir zwar insgesamt sehr lange gesprochen, das muss man ihnen zugute halten, aber wollten zuletzt jetzt eigentlich gar nicht mehr zitiert werden. Sie haben dann doch noch mal vor kurzem eine kurze Stellungnahme gegeben und haben darauf verwiesen, dass es insgesamt mehrere Dutzend Studien gäbe, teilweise kleiner gemacht vom Aufbau her, aber dass sie insgesamt von der wissenschaftlichen Fundierung ihres Tests einfach überzeugt seien. Das ist ihre Grundaussage, daran halten sie fest. Und es gibt da noch eine ganze Menge andere Ungereimtheiten. Zu den Autoren der Studie gehören auch Mitarbeiter der Firma, die den Test entwickelt hat, der da untersucht wird. Und das UKE, also die Uniklinik Hamburg-Eppendorf, hat Geld bekommen für die Durchführung dieser Studie. Die Hanse Merkur hat mir gegenüber diese Studie als unabhängig bezeichnet, vergangenes Jahr. Jetzt ist es in wissenschaftlichen Veröffentlichungen eigentlich zwingend notwendig, wenn du solche, sagen wir mal, Verquickungen hast, dass du das als Interessenskonflikt angibst. So heißt das, Conflict of Interest. Der war in der Studie nicht drin. Ich habe danach gefragt und dann haben sie gesagt, oh ja, tragen wir nach. Und ich habe im Zuge dessen da auch eine Mail bekommen, wo eine frühere Manuskriptversion dieser Studie angehängt war als Word-Dokument. Und da war noch ein Interessenskonflikt drin in dem Manuskript, der dann aber vor der Veröffentlichung rausgenommen worden ist offensichtlich. Von wem? Wann? Warum? Hat man mir auch keine Antworten gegeben.
UKE hat gesagt, wir haben das Ombudsverfahren, wir können gerade gar nichts sagen. Was sagt Hanse Merkur?
Die Hanse Merkur hat lange Zeit auch mir gegenüber gar nichts gesagt und hat zuletzt jetzt nochmal darauf hingewiesen, dass sie selbstverständlich allen sagen, sie sollen bitte die gesetzlich anerkannten und gesetzlich bezahlten Früherkennungsuntersuchungen wie Mammographie, also Brustkrebs, Screening zur Früherkennung von Brustkrebs oder Darmspiegelung, sollen alle weitermachen. Ihr Produkt sei nur eine Ergänzung und sie seien aber weiter davon überzeugt, dass das eine gute Sache ist.
Sag mal, nur der Vollständigkeit halber, Tschibo hast du auch angefragt?
Tschibo muss ich nicht mehr anfragen, weil Tschibo zwar am Anfang dabei war, aber relativ bald im vergangenen August bereits, wir haben im Juli das erste Mal das vergangene Jahr darüber berichtet, hat Tschibo gesagt, wir steigen aus.
Die haben die Reißleine gezogen.
Die haben die Reißleine gezogen, haben gesagt, das sei ein sehr beratungsintensives Produkt und es habe Irritationen gegeben und deswegen nehmen sie davon Abstand.
Also doch lieber weiterhin Outdoor-Kleidung und weiß ich nicht.
Und Kaffee.
Und Kaffee, auch gut. Was weiß man denn darüber, wie häufig oder selten so falsch positive Tests wie bei Jörg Rinne vorkommen?
Die Firma sagt, dass eigentlich ihr Test in der Hinsicht echt sehr gut sei, sagen sie. Dass nämlich über 99% richtig sind und nur weniger als 1% der Tests falsch positiv anschlagen. Jetzt muss man aber immer sagen, wenn du es wirklich ganz breit ausrollst, dann hast du bei 100.000 Leuten, die den Test machen, auch immerhin 1.000 Leute, die Botschaft bekommen, sie hätten Krebs, obwohl sie gesund sind. Und das wieder aus dem Kopf rauszukriegen, gelingt nicht jedem. Und was man halt auch sagen muss, das ist eine Zahl, die sagt das Unternehmen aufgrund von Studien. Aber es gibt Leute, die sagen, die Studien, die von dem Unternehmen kommen, da haben wir sowieso ein bisschen Bauchschmerzen damit.
Und Jörg Rinne, wie ging es ihm dann in den Monaten nach dem ganzen Auf und Ab mit seinem Krebsverdacht?
Also diese Entwarnung, die er bekommen hat, die hat bei ihm das nicht einfach weggeblasen.
Das schwelt natürlich immer so im Hinterkopf. Das heißt also auch die Monate danach war ich immer noch so in diesem Panikmodus und das bin ich auch theoretisch heute 2 Jahre später immer noch. Ja. So im Nachhinein betrachtet muss ich natürlich eiskalt sagen, ich hätte besser die Finger davon gelassen, das wäre für meine Psyche besser gewesen.
Und auch Professor Hübner von der Uni Jena hat mir gesagt, dass aus ihrer Erfahrung als Onkologin das halt immer mal wieder vorkommt, dass Menschen dann da wirklich dauerhaft eine Erschütterung einfach haben.
Das Leben mit einem positiven Test, wenn dann hinterher durch die Untersuchung kein Krebs gefunden wird, ist ein völlig verändertes Leben. Das ist eine enorme psychische Belastung und das entzieht den Menschen gute Lebensjahre mit einem unbeschwerten Gefühl, ich bin ein gesunder Mensch.
Und das ist so diese Quintessenz in der Früherkennung. Na, man könnte ja sagen, es kann doch nichts schaden, mal nachzuschauen. Ist doch nicht schlimm, ja. Ich schicke ja mein Auto auch alle 2 Jahre durch den TÜV, ja. Und wenn nur ein Verdacht gefunden wird, was weiß ich, Bremse könnte kaputt sein, ist ja nicht schlimm. Gucken wir genauer nach.
Checken wir nochmal, ja.
Aber in der Medizin gilt, man kann Schaden anrichten mit Früherkennung. Man kann viel Nutzen stiften mit Früherkennung, wenn man Krebs früh erkennt. Man kann aber auch Schaden anrichten. Ein Schaden ist es, dass Menschen verunsichert werden, einen falsch positiven Befund kriegen. Ein anderer Schaden kann sein, dass Leute einen falsch negativen Befund bekommen, gesagt bekommen, du hast keinen Krebs, aber in Wirklichkeit ist doch einer und sie merken dann Warnsignale nicht so richtig hinterher, weil sie denken, hey, ich bin doch gesund. Und das dritte ist die sogenannte Überdiagnose oder auch Übertherapie. Davon spricht man, wenn bei Leuten ein Krebs oder eine Vorstufe festgestellt wird. Also der kann ja auch langsam wachsen. Oder wenn du bei einem älteren Menschen einen Krebs feststellst, kann es sein, dass der Krebs in ihm halt ist und er 3-4 Jahre nach der Diagnose an was völlig anderem stirbt. Schlaganfall, Herzinfarkt. Also in der Medizin gilt als eine ausgemachte Sache, du musst bei Früherkennung, Krebsfrüherkennung immer den möglichen Schaden mit dem Nutzen abwägen. Und dazu brauchst du viele gute Studien einfach.
Und Transparenz, oder? Also Transparenz gegenüber denen, die sich testen lassen, worauf sie sich einlassen. Wie läuft das denn eigentlich bei anderen Früherkennungstests, also bei denen, die von der Krankenkasse übernommen werden?
Wenn du als Frau eine Einladung zu einer Mammographie, zu einer Brustkrebsfrüherkennung bekommst, dann bekommst du ein sehr neutrales Schriftstück, in dem steht zum Beispiel drin, dass von 1000 Frauen, die 10 Jahre lang an dieser Brustkrebsfrüherkennung regelmäßig teilnehmen, 3 an Brustkrebs sterben, statistisch. Und dass von 1000 Frauen, die nicht an dieser Früherkennung teilnehmen, 4 an Brustkrebs sterben. Also die regelmäßige Teilnahme an diesem Mammographie-Screening senkt die Zahl derjenigen von 1000, die sterben an Brustkrebs von 4 auf 3. Und mit dieser Information kannst du dann als Frau dir überlegen, ist es mir das wert, das Risiko einzugehen, dass ich einen falsch positiven Befund habe, dass ich da meine Brust durchleuchten lasse? Also das ist das, was als seriöse Medizin gilt in der Früherkennung. Chancen und Risiken den Leuten erklären und dann sollen sie eine Entscheidung treffen.
Es klingt auf jeden Fall deutlich nüchterner, sage ich mal, als der Werbespot, den wir jetzt am Anfang gehört haben.
Ja, das ist eben dann der Unterschied und das sind wirklich zwei Paar Stiefel. Das eine ist Information, das andere ist Produktwerbung.
Aber sag mal, es kann doch Leben retten, wenn wirklich was entdeckt wird.
Ja, natürlich, aber da muss man sehr vorsichtig sein. Ne? Also jeder von uns kennt die Geschichte, der Freund, der Cousin, der war beim Arzt und der hat was gefunden und das hat ihm das Leben gerettet. Das ist aus der individuellen Sicht nachvollziehbar, aber Ärzte, die sich mit Früherkennung beschäftigen, sagen immer, wir müssen zwei Ebenen sehen. Das eine ist der einzelne Fall, die Anekdote sozusagen. Und das andere ist, welche Erfahrungen haben wir mit einer bestimmten Früherkennung oder auch mit einer Therapie, wenn wir uns 100.000, 1 Million, 2 Millionen Leute anschauen. Und das ist eben das, was wir machen müssen, die großen Zahlen anschauen, bevor wir etwas an eine große Zahl von Leuten verkaufen. Und diese Versicherung der Hanse Merkur wird ja ab 18 angeboten. Und übrigens da auch nochmal die Studie, auf der das Ganze basiert, da waren die eingeschlossenen Patienten, die Teilnehmer, 50 bis 70 Jahre alt. Auch darauf gibt mir das Uniklinikum Hamburg-Eppendorf keine Antwort. Seid ihr damit einverstanden, dass eure Studienergebnisse, die sich auf 50 bis 70-Jährige beziehen, auch 18, 20, 30-Jährigen angeboten werden, wo Krebs viel seltener ist?
Mhm. Aber muss man nicht auch vielleicht so ein bisschen, sag ich mal, riskante, innovative Vorstöße machen, um in der Forschung dann auch weiterzukommen?
Na sicher. Also das sagen dir auch alle Mediziner, wir brauchen immer mal wieder neue Ansätze. Aber es gilt eben auch in der Medizin als ganz wichtig, dass nicht jeder einfach vor sich hin was in den Markt bringt und an die Patienten heranträgt, sondern dass man einen Konsens drüber hat, was ist gute Medizin, was ist wissenschaftlich abgesicherte Medizin und was nicht.
Und die großen Zahlen, die du eben genannt hast, gell?
Genau.
Siehst du insgesamt so eine Gefahr in der Durchkapitalisierung, sage ich mal, des Gesundheitssektors?
Auf jeden Fall. Es gibt ja auch die sogenannten IGL-Leistungen, individuelle Gesundheitsleistungen, die Patientinnen und Patienten in den Praxen gegen Geld angeboten werden, weil es die gesetzlichen Kassen nicht zahlen. Mhm. Da sind auch etliche Früherkennungsuntersuchungen dabei, zum Beispiel Ultraschall zur Früherkennung von Eierstockkrebs bei Frauen. Und da sagen ärztliche Spitzenverbände sogar selber, das sollte man nicht machen, weil die Datenlage sagt, diese Ultraschalluntersuchung zur Früherkennung von Eierstockkrebs richtet einigen Schaden an mit falsch positiven Sachen, mit unnötigen Operationen. Aber wenn man die großen Zahlen anschaut, werden dadurch keine oder nur sehr wenige Leben gerettet. Das lohnt sich nicht, das ist nicht gut. Aber das ist eine der am häufigsten verkauften individuellen Gesundheitsleistungen in Praxen von Gynäkologen zum Beispiel.
Aber es steht ja trotzdem fest, oder, dass Krebs einfach eine schreckliche Sache ist. Und dass es auch natürlich sein kann, dass man große Angst davor hat, an einem tödlichen Krebs zu erkranken. Hast du denn noch vielleicht zum Schluss einen Tipp, was man Betroffenen raten kann, wie sie mit dieser Angst umgehen können?
Naja, aus dem, was ich aus vielen Gesprächen mit Ärzten mitgenommen habe, würde ich sagen, du musst auch mal einfach deine Familiengeschichte anschauen. Also wenn deine Mutter, deine Großmutter, deine Tante Brustkrebs hatten als Frau, dann stehst du einfach anders da und solltest das Thema nochmal ganz viel ernster nehmen als jemand, der halt keine solche Familiengeschichte hat. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, es gibt keine Sicherheit im Leben und in der Medizin. Klingt jetzt ein bisschen nach Kalenderspruch, aber das ist einfach so. Also zu glauben, jetzt mache ich eine Untersuchung und dann bin ich sicher, dann bin ich safe, das ist einfach nicht nur naiv, das ist falsch. Ja, weil das ist erstens nur eine statistische Frage, ob du dann wahrscheinlich keinen Krebs hast oder Krebs hast. Und das Zweite ist, wenn ich heute eine Untersuchung mache, dann kann eine Woche später oder zwei Wochen später irgendeine blöde Zelle in meinem Körper auf die Idee kommen, zur Krebszelle zu werden. Und deswegen muss man einfach sagen, eher auf einen gesunden Lebensstil achten, als die ganze Zeit sich Sorgen machen oder auch die ganze Zeit irgendwelche Tests zu machen. Also Früherkennung ist keine Vorsorge. Vorsorge ist, wenn man raucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Vorsorge ist, nicht so viel Alkohol zu trinken. Das sind beide Sachen, die Krebs machen.
Hast du dann noch andere Vorsorgesachen, die Spaß machen?
Wenn man gerne läuft, Fahrrad fahren, schwimmen, nette Gespräche führen.
Morgens einen frisch gepressten Orangensaft.
Ja, wobei die meisten Vitaminpillen sind Quatsch. Die machen dich nicht gesünder. Ja, und du kannst es auch übertreiben. An der frischen Luft spazieren gehen.
Nikolaus, vielen, vielen Dank.
Bitteschön.
Nikolaus Nützel, BR-Fachjournalist für Medizin, hat uns einige Ungereimtheiten an diesen Krebsscans aufgezeigt und uns die Vor- und Nachteile von Krebsfrüherkennung erklärt. Und nach der Aufzeichnung hat er mir noch verraten, dass er an einigen neuen, interessanten Recherchefragen zu dem Versicherungsangebot und den Tests sitzt. Wenn es da etwas Neues gibt, erfahrt ihr das dann bei uns im 11KM-Update. Wenn das mal nicht ein guter Grund ist, uns heute zu abonnieren. Folgenautorin ist Jasmin Brok. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel, Produktion Laura Picerno, Viktor Werisch, Eva Erhardt und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz. Habt einen guten Start in die Woche. Macht's gut. Und an dieser Stelle noch ein Podcast-Tipp. Für die meisten Brustkrebspatientinnen ist nach Abschluss der Krebsbehandlung oder der Reha noch längst nicht wieder alles in Ordnung. So auch für Anke B. Seit ihrer Chemotherapie und Bestrahlung hat sie oft Knochenschmerzen, fühlt sich schlapp. Ernährungsdoc Silja Schäfer weiß, wie sie Anke dabei unterstützen kann, wieder zu Kräften zu kommen. Die Podcast-Folge der Ernährungsdocs verlinken wir euch in den Shownotes.